Ja, guten Morgen, liebe Gäste, liebe Geschwister. Schön Sonne draußen. Ich hoffe auch Sonne im Herzen. Und ich habe heute die Freude auch zum Wort Gottes. Wir haben ja schon gehört, dass wir von guten Mächten umgeben sind und dass der Herr in unserem Leben Realität ist. Und darum geht es auch heute. Ich möchte einen Text lesen aus dem zweiten Buch der Könige, wo Elia sich mit den Aramäern auseinandersetzt im Namen des Königs. 2. Könige, Kapitel 6, Abvers 8. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich davor, an diesen Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt hatte und vor dem er ihn gewarnt hatte. Und er war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram über die Sache sehr beunruhigt und er rief seinen Knechte und sagte zu ihnen, könnt ihr mir mitteilen, wer von unseren zum König von Israel hält? Da sagte einer von seinen Knechten, nein, nein, Herr und König. Aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, der teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Da sagte er, geht hin und seht, wo er ist. Ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin, ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand, hinausging, siehe, da umringte ein Heer der Stadt, die Stadt und die Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und sah, und er sah, und siehe, die Berge waren voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und sie kamen zu ihm herab, und Elisa betete zu dem Herrn und sagte, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elia, und Elisa sagte zu ihnen, dies ist nicht der Weg in diese Stadt. Folgt mir, und ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen. Und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah, soll ich losschlagen? Soll ich losschlagen, mein Vater? Aber er sagte, du sollst nicht schlagen. Würdest du etwa die schlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Setzt ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Und er richtete ein großes Festmahl für sie aus und sie aßen und tranken. Und dann entließ er sie und sie zogen zu ihrem Herrn. Und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Das Thema für heute, ein Leben mit und aus der Realität Gottes. Eine Geschichte, die uns im Alten Testament hier auch vor Augen zeigt, was es heißt. Da steht ja die Frage, in welcher Welt lebst du eigentlich? Kennst du den Satz? In welcher Welt lebst du eigentlich? Ja, das passiert ja oft dann, wenn so zwei Meinungen gegeneinander auftreffen oder Lebenseinstellungen aufeinanderprallen. Und eine interessante Frage, die sich wahrscheinlich auch uns täglich stellt. In welcher Welt lebst du eigentlich? Täglich in deinem Alltag? In welcher Welt lebst du eigentlich in deinen Herausforderungen, Problemen, Nöten, Anfechtungen und Konflikten in deinem Leben? Wer oder was bestimmt dein Denken, unsere Wahrnehmung der Dinge unseres Lebens? Wer oder was bestimmt das Handeln und das Leben, das wir führen? Wer oder was bestimmt meine Entscheidungen? Und da sind wir hier als Christen gefordert. Die Begebenheit, die wir hier gelesen haben, die zeigt uns ganz klar und soll uns auch Mut machen, dass wir unseren geistlichen Standort wieder mal finden und erkennen und sehen und ein Leben aus und mit der Realität Gottes leben. Dass wir aus diesem Leben, das uns in Gott geschenkt ist, was wir heute auch schon vernommen haben, dass es ein Leben wird, in dem wir Ruhe finden, Sicherheit finden, nicht nur für uns selbst, sondern auch zum Segen und zum Zeugnis für unsere Mitmenschen. Was war die Situation? Arams Krieg gegen Israel, das haben wir gelesen. Ben-Hadad, der wollte die Israeliten besiegen, der hat sie immer wieder versucht, wie kommt er da ran, und hat sich Mühe gemacht, wie er eine Ausgangsposition finden kann für einen günstigen Angriff. Und Elisa konnte seinem König aber immer wieder warnen und sagen, hör mal, pass auf, da und da sind die, guck, dass du da aus dem Weg kommst. Und dann war natürlich der König Ben-Hadad von den Aramäern frustriert. Ne? Das kann ich mir vorstellen, weil der hat gesagt, wer ist denn hier der Spion? Wer ist denn der Maulwurf bei uns? Wer erzählt denn eigentlich, dass die immer wieder Bescheid wissen? Ja, seine Knechte informierten ihn über die Tatsache, dass Elisa praktisch der Prophet weiß, genauestens Bescheid weiß, bis hin ins Schlafzimmer, was gedacht wird. Und dann war natürlich Ben-Hadad von Aram gesagt, den müssen wir uns schnappen, Haftbefehl. Ja, und dann schickt er eine Truppe los, ja, zu Elisas Aufenthaltsort, und da wird umstellt, er soll verhaftet werden, verschleppt werden, unschädlich gemacht werden. Und dann merken wir, dann ist eine bedrohliche Situation. Die umringen die Stadt Dothan, und das ist so ein Überraschungsangriff auch nachts. Und dann lesen wir in den Vers 15 und 16, und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen, und seine Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Der war ganz verzweifelt. Und Elisa sagt, fürchte dich nicht, denn zahlreich sind die, die bei uns sind, mehr als die, die bei denen sind. Und da merken wir, das sind zwei Grundperspektiven, zwei Grundhaltungen, die deutlich werden. Da ist einmal der Diener, der hat das hergesehen, der ist überrascht, was los ist, und kommt ins Zittern. Ja. Er ist erschrocken, was ist los. Ja. Und er ist verzagt und ist vielleicht in der Starre, in Ratlosigkeit. Und Elisa auf der anderen Seite, Gelassenheit des Glaubens. Fürchte dich nicht. Also wir können ja festhalten, beide, der Elisa und sein Diener, die stehen in derselben Realität. Das ist ja nicht ein Luftschluss, wenn da ein feindliches Heer kommt, so ein SWAT-Team oder wie man das heute sagen würde, um eine Verhaftung durchzunehmen. Die stehen beide in derselben Realität und Bedrohung, aber ihre Herzen, ja, sind ganz verschieden eingestellt. Zum einen war bei diesem Diener der Blick auf die Gefahr, die er vor Augen hatte, und diese irdische Realität von Bedrohung, ja, da wird es jetzt brenzlig. Und zum anderen das Wissen um den himmlischen Heerscharen, der Streitmacht Gottes, was der Elisa vor Augen hatte. Das Wissen um die Übermacht gegen alle menschlichen Mächte und Heere. Diese Gewissheit, Gott ist da. Gott steht bereit. Elisa wusste ganz genau um diese himmlische Realität hinter dieser Bedrohung, und er schaute mit geistlichen Augen. Und das ist immer wieder interessant, dieser Fokus dieser beiden Leute, wie unterschiedlich das sich auswirken kann. Und da merken wir die Spannung, die oft auch in unserem Leben vorkommt, wenn wir in den Herausforderungen und Anfechtungen oder sonst Schwierigkeiten unseres Lebens stehen. Wo haben wir unseren Fokus? Was blockiert uns? Ja. Und dann stehen wir ja auch in der Spannung mit diesen Realitäten umzugehen, die uns vielleicht Mühe machen im Leben, auf der anderen Seite aber auch mit der Realität Gottes in unserem Leben. Ja, wir stehen da. Und doch sind wir auch oft blockiert. Es ist uns manchmal auch der Blick verstellt. Da kann es uns manchmal gehen wie diesem Diener. Was wird wohl werden? Da sind uns vielleicht manchmal die Augen verklebt für die göttliche Realität. Und das kann manchmal Sünde sein in unserem Leben, vielleicht Kleinglaube. Vielleicht haben wir Angst und lassen uns beängstigen, je nachdem, wie wir auch gestrickt sind. Und die Gleichgültigkeit, die manchmal auch sein kann, oder Ungewissheit, aber vor allen Dingen der falsche Blick, die falsche Blickrichtung auf das Problem statt auf Gott. Und das kann auch resultieren aus einem abgewandten, Gott abgewandten Leben. Also wenn wir Gott in unserem Leben nicht wirken sehen, dann liegt das Problem an uns und unserem geistlichen Sehvermögen und nicht an Gottes Macht. Das dürfen wir auf jeden Fall hier schon mal festklemmen. Wir leben mit beiden Realitäten. Ja, wir sehen das auch hier in dieser Begebenheit, und da gibt es auch nichts zu beschönigen, dass wir in unserem Leben Kampf haben, in unserem Leben Herausforderungen haben und so weiter. Diese Bedrohung ist real. Es ist eine Herausforderung. Also wir leben ja nicht auf irgendeiner Wolke. Auch wenn wir mit Gott leben, schweben wir nicht irgendwo, sondern wir stehen mitten im Leben in diesen Realitäten und müssen damit zurechtkommen. Aber es wird auch deutlich, Gott steht über diesen Realitäten. Elisa und sein Diener stecken beide in derselben Situation. Sie sind umzingelt und bedroht. Und manchmal sehen wir das ja auch für unser Leben auch. Aber sie kommen zu einer unterschiedlichen Beurteilung der Lage. Der Diener hat mangelndes Verständnis. Der sieht nur die Gefahr, die Bedrohung, und ihm fehlt vielleicht der Glaube oder Kleinglauben. Ein Leben, ein Blick auf die vordergründigen Realitäten. Das, was er vor Augen hat, was da ist. Ja? Und diese geistliche Blindheit vielleicht. Aber Elisa auf der anderen Seite, unbeeindruckte Gelassenheit. Gott ist da, Gott ist stärker, und Gott, es ist Gottes Kampf. Die Situation hat er unter Kontrolle. Das wusste Elisa, weil er mit Gott verbunden war. Da hört man ja dann manchmal auch so den Einspruch, den Ausruf, wie kannst du nur so ruhig sein? Ja, manchmal, also ich bin eher einer, der sich schneller mal ein bisschen aufregt oder in Unruhe kommt, aber den Frieden oder die Ruhe zu haben, über Leute manchmal zu staunen, wie kannst du nur so ruhig sein? Drei Punkte habe ich heute. Der erste, sei dir deine Stellung gewiss. Der zweite, lebe deinen Glauben offensiv. Und der dritte Punkt, dein Glaube sei ein dienender Glaube. Sei dir deiner Stellung bewusst. Die Bibel sagt mir ganz deutlich, dass wir ja nicht nur diese materielle Welt um uns haben, sondern auch eine geistige Realität, die in dieser Welt dabei ist, und auch die geistliche Realität. Das sind so diese drei Ebenen. Ja. Das ist einmal das, was wir anfassen können, was gegenständlich ist, was die Welt ausmacht und das Materielle, aber dann ist auch Satan, der Teufel, seine Dämonen, eine geistige Macht, eine geistige Realität, nicht geistlich, sondern geistig. Und der alles daran setzt, unser Leben zu stören, zu zerstören oder uns unruhig zu machen, uns von Gott abzuhalten, ja, uns in Widerstand, Anfechtung zu bringen. Und deswegen dürfen wir auch festhalten in Epheser 6, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheiten des Himmels. Wir haben es mit diesen Realitäten dahinter zu tun. Bei 1. Petrus 5, Vers 8 heißt, der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Aber die geistliche Realität Gottes, die steht darüber. Die steht über allem. Der Teufel ist nur Geschöpf. Er ist nicht auf Augenhöhe mit Gott. Er ist Geschöpf genauso wie wir. Ja, er ist stärker, und der Teufel weiß genau, dass Gott stärker ist. Er und seine Dämonen, seine Mächte sind von Christus besiegte Mächte. Das hat er am Kreuz für uns getan. Das ist Realität geworden für uns. Und wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann kann der Teufel keinen Anspruch mehr haben auf dein Leben. Und wenn wir unser Leben gegeben haben, was wir heute auch bezeugt haben in der Taufe von den lieben Geschwistern, vom Alex und der Valentina, dann darfst du wissen, du bist Gott zu eigen. Du bist nicht mehr unter der Herrschaft dieses Teufels, der meint, er hat dein Leben noch im Griff. Du bist frei gemacht und unter Gottes Einfluss in seine Herrschaft gestellt. Deine Stellung und meine Stellung in Christus ist sicher in Gottes Hand. Das haben wir auch schon gehört. Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer will Gottes auserwählte Anklagen heben? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Wir haben das schon gehört. Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot, Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn ich bin überzeugt, und das kann man immer wieder dick unterstreichen, was der Paulus sagt, seine Überzeugung, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gewalttätige noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das ist unsere Stellung im Herrn. Das ist da, wo wir geborgen, wo wir uns wissen dürfen. Wir kennen viele biblische Verheißungen. Auch der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Das ist alles so das, was wir im Hintergrund haben, ja, wenn wir diese Verheißungen kennen und wissen. Aber es ist auch wichtig, dass wir diese Verheißungen ernst nehmen und auch uns bewusst sind. Sind wir uns diesen Zusagen, dieser Stellung, die wir in Christus, die wir in Jesus Christus haben, bewusst und leben wir damit und daraus? Wenn du ein Kind Gottes bist, darfst du wissen und darauf vertrauen, deine Stellung in Christus ist unantastbar. Das kann kommen, was will. Darin kannst du Frieden und Halt finden in allen Anfechtungen, aller Unruhe, in Not, in allen Widerständen deines Lebens. Und Gott steht über allem und er hält dich an seiner Hand. Bist du dir dessen bewusst? Nichts, was in deinem Leben geschieht, kommt an Gott vorbei. Das ist Fakt. Hat mal wer gesagt, wenn der Teufel an deine Tür klopft, ja, dann schick Jesus hin. Der kann das besser, diesen Türdienst für dich. Der zweite Punkt, lebe deinen Glauben offensiv. Was heißt das? Das Wissen um diese Realitäten in unserem Leben, das Wissen, dass wir eine geistige, aber auch eine geistliche Realität in Gott haben, das bringt uns nicht weiter. Das Wissen alleine reicht nicht. Wir sind gefordert und eingeladen, dieses Wissen und in diesem Wissen und aus diesem Wissen aktiv zu leben, zu denken, zu wirken, zu handeln und zu gehen und uns darum zu bewegen. Elisa war in der Lage, mit der Hilfe Gottes und im Vertrauen auf seine Macht diese brenzliche Situation umzudrehen. Wenn wir die Geschichte gesehen, wie das angefangen hat, Bedrohung, Hilfe, was wird? Fürchte dich nicht und am Ende ist ein Festmahl. Er war in der Lage, aus dem Wissen und im Vertrauen auf Gott die Situation anzugehen und im Vertrauen auf Gott aus dieser Situation einen Segen zu machen. Nicht nur für sich, seinen Diener, sondern auch für diese feindliche Truppe. Und das ohne einen Pfeilschuss, ja, zu wenden in einen Verlauf des Zeugnisses für die Macht der Souveränität Gottes, aber auch ein Zeugnis der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes gegenüber diesen Feinden Israeliten. Da merken wir, wo wir die Realitäten, die wir in unserem Leben haben, nicht nur für uns behalten, sondern einsetzen und auch Möglichkeiten haben, wie Gott dadurch wirkt. Und wie war das bei denen möglich? Der Unterschied zwischen Elisa und seinem Diener war, er hatte eine ständige Verbindung mit Gott. Der wusste, er hat gesehen, wer da ist, dass Gott da ist. Er kannte den Gegner und die Angriffspunkte genau. Und er wusste um die geistlichen Realitäten und vertraute der Macht Gottes. Das ist schon eine Grundlage. Ja, und wir können sagen, Elisa, der leistete Widerstand durch Glauben. Der hat nicht ein Schwert rausgeholt oder irgendwas, sondern er leistete Widerstand. Ich glaube, er hat Gott an die Tür geschickt. Ja, wenn man es mal wieder sagt, wenn Anfechtung da ist, lass Gott, lass Jesus. Glaubensgewissheit ist da und er wusste, Gott hat die Kontrolle. In dieser Gewissheit konnte er handeln und aktiv werden, seinen Weg gehen, sich auch auf die Situation einstellen, auch mit dieser Truppe. Er ließ sich nicht von der Situation beherrschen, sondern er wusste um Gottes Gegenwart und fand darin die Gewissheit, die er brauchte, um auch in dieser Situation bestehen zu können. Jetzt könnte natürlich der Gedanke aufkommen, ja, der Elisa, ja, der war ja schließlich ein großer Prophet. Ja, der hat ja besondere übernatürliche Erkenntnisse und so weiter. Und der konnte auch ganz anders agieren, als wir, wenn wir so die Geschichten lesen der Propheten. Wer sind denn wir schon im Vergleich zu Elisa? Das könnte so eine Frage sein, die uns jetzt bewegt. Wer sind wir denn schon? Jetzt muss ich mal einen Schluck nehmen. Aber dann dürfen wir festhalten, Gott hat sich uns offenbart in Jesus Christus. Gott offenbart sich uns in seinem Wort. Er offenbart sich uns durch seinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Wir aber, heißt es im 1. Korinther Kapitel 2, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und diesen Blick und dieses Wissen hatte auch der Elia und das steht genauso uns zur Verfügung. Ne, wogegen im Vers 8, in diesem Korintherstelle, das menschliche Denken nicht in der Lage ist, das zu erkennen, was Gottes ist. Die Bibel, die wir haben, in der Bibel offenbart uns Gott, wer er ist, sein Wesen, sein Willen, sein Handeln und seine Botschaft an die Menschen. Also wir wissen und können von Gott genauso viel und wahrscheinlich schon mehr wissen als mancher Prophet, wie Jesus auch schon gesagt hat. Auf der anderen Seite zeigt uns Gottes Wort aber auch, wer der Teufel ist, der Satan ist, der Gegenspieler. Ja, es gibt genügend Warnungen und Belehrungen aus der Schrift, zur Rechtweisung heißt es, zur Überführung, aber auch zum Trost und zur Hilfe. Wir dürfen wissen, wir sind in der Lage, genauso wie Elia, aus seinem Wort, aus seinem Geist zu erkennen, was Sache ist. Gott möchte uns in seine Wahrheit leiten. Und was mir jetzt bei Elisa auffällt, und da kommen wir zum dritten Punkt, er war ein dienender Glaube. Es war ein dienender Glaube, den er hatte. Und da sage ich, habe einen dienenden Glauben. Da sind wir gerufen. Wie hat das denn der Elisa gemacht? Der Elisa diente seinem König. Er diente seinem Diener. Sein Glaube diente seinen Feinden zum Zeugnis der Macht und Gottes. Er diente dem König, indem er dem König immer wieder informieren konnte, weil er wusste, wo es lang geht. Wo sind die Gefahren? Und das ist oft auch für uns in der Gemeinde überhaupt, dass wir aus dem Wissen, was wir von Gott haben, auch dass Gott uns leitet, dass wir einander Hilfestellung sein können, auch seelsorgerlich, dass wir uns beistehen können, dass wir wissen, wir können Rat geben, dass wir fähig sind, nicht nur das Wissen für uns zu behalten, sondern das, was Gott uns schenkt, auch dem Mitmenschen, dem Mitgeschwistern in der Gemeinde zuteil zu werden, um auch ihren Weg zu begleiten und zurechtzuhelfen. Seelsorge heute heißt das, Acht haben aufeinander, geistliche Hilfestellung, Orientierung geben und nicht manche Geschwister, die in Not sind, ins offene Messer laufen zu lassen. Das kann auch ein geistlicher Dienst sein aus dieser Realität. Elisa ermutigte seinen Diener. Fürchte dich nicht. Der hat geschlottert. Ja. Wir kennen das, wenn so eine Angststarre da ist und nur noch der Tunnelblick. Aber er hat seinem Diener gesagt und für ihn gebetet, dass seine Augen aufgetan werden, dass er erkennt, was Fakt ist, was Sache ist. Er betete für seinen Diener, ja, um geöffnete Augen, damit er die geistliche Wirklichkeit erkennen konnte. Ein Dienst, der auch aus diesem Wissen, aus dieser Wissen um die Welt Gottes aus, auch festzustellen. Er betete um die Blindheit seiner Feinde, natürlich erstmal um zum eigenen Schutz, auch für sich und seinen Diener. Und ich denke an Bruder André, der Gründer von Open Doors, der ja ganz in seinen Anfangszeiten mit einem VW Käfer in den Ostblock gefahren ist, Bibeln geschmuggelt hat und dann an der Grenze hat er gebetet, Herr, schlag diese Polizisten, diese Kontrolleure mit Blindheit, damit sie nicht die Bibeln entdecken, die in meinem Auto sind, war voll. Ja, sie haben sie nicht entdeckt. Da ist das eine Erfahrung, die selbst dieser Bruder André schon machen konnte, berichtet in dem Buch Der Schmuggler Gottes. Aber wichtig festzuhalten, er betete für sie, dass sie erkennen können, dass sie erfahren können. Er betete nicht um ihre Vernichtung. Das war nicht seine Haltung, sondern er hatte die Verherrlichung Gottes und seiner Macht und Gnade vor Augen, dass auch diese Feinde Gott erfahren können und vielleicht umdenken. Wir wissen das Ergebnis. Er betete um geöffnete Augen seiner Feinde, damit sie ihre Ohnmacht gegenüber Gott erkennen und sie die Gnade Gottes erfahren. Sie wurden nicht getötet. Festmahl und dann nach Hause geschickt. Das war ein Eindruck. Er betete nicht für ihre Vernichtung. Kannst du dir vorstellen, dass du mit dem, was du weißt, was du in deinem Leben an Möglichkeiten hast, an geistlichen Möglichkeiten aus dem Leben mit Gott und aus der Gewissheit, Gott ist da, kannst du dir vorstellen, dass du deine Möglichkeiten der geistlichen Realität mit Gott in deinem Leben zum Dienst für andere Menschen wirken kannst und einsetzen kannst? Auch um deiner Feinde und Widersacher willen, die Leute, mit denen du nicht klarkommst, die vielleicht gegen dich sind, die dich angreifen oder was auch ist. Nicht zur Rache, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit und Größe des lebendigen Gottes. Das ist letztlich das, was wir den Menschen auch aus dieser geistlichen Realität, aus Gott heraus vermitteln können, zum Segen und nicht zum Fluch, hat er gebetet. Elisa entwaffnete praktisch diese Truppe, indem er sie mitten in die Hauptstadt führte, in die feindliche Stadt, ja, direkt vor die Füße des Königs. Und er hatte keine bessere Idee und sagte, soll ich die mal erschlagen, soll ich die umbringen? War ja eigentlich menschlich gesehen mal die Reaktion weg, ne, beseitigen. Aber Elisa, der wehrte dem König, er sagte ihm, dass sind nicht deine Gefangenen, sondern behandle sie wie deine Gäste. Mann, nicht deine Gefangenen, gib ihnen zu essen und zu trinken. Wie stellst du dir deine Haltung gegenüber den Menschen vor, mit denen du Probleme hast, die dir Schwierigkeiten machen, die dich vielleicht anfechten oder was auch immer? Sind das deine Gefangenen? Möchtest du gucken, dass du die los wirst? Oder ist es möglich, auch aus dieser Situation, dass Gott da ist, dass Gott geführt hat, diese Menschen in die Situation zu bringen, Gäste zu sein, mit dir zu essen und dann ein Festmahl zu haben? Weil wir dürfen immer festhalten, wenn wir mit schwierigen Situationen Menschen zu tun haben, dann haben wir es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sagt der Epheserbrief, sondern mit geistlichen Mächten, die dahinter stehen. Es geht nicht um die Menschen, die uns anpacken, die uns, weiß ich, vielleicht Schwierigkeiten machen, sondern die Kräfte, die Mächte dahinter. Die Menschen, die vordergründig in uns im sichtbaren Not machen, die sollen wir lieben. Die sollen wir nicht erschlagen wollen. Satan gilt es zu bekämpfen und zu hassen, aber diejenigen, welche er benutzt, um uns anzufeinden, anzufechten, gilt es nach Jesu Gebot zu lieben. Petrus schreibt in seinem Brief, dass wir die Menschen, die gegen uns sind oder die uns angreifen, dass wir sie zum Schweigen bringen, nicht indem wir sondern indem wir Gutes tun. dass sie durch unser Leben, durch unser Zeugnis Gott erfahren und die Liebe Gottes auch durch uns kommt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben, sagt Jesus, und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für sie, die euch verfolgen. Oder Sprüche 25, hungert dein Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet er, so gib ihm Wasser zu trinken. Dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln und er wird es dir vergelten. Der König hat ein Gastmahl gemacht. Er hat die Axt oder den Wasser auch immer niedergelegt. Elisa sagte, das sind deine Gäste. Können wir so eine Haltung finden aus dem, was wir aus unserem Leben, aus dieser Ebene von Gott zu haben? Was für eine Wendung dieser Situation. Elisa war in der Lage, aufgrund seiner geistlichen Haltung und dem Vertrauen auf die Realität Gottes, die feindliche Situation von Anfechtung in einen Weg des Friedens zu verwandeln. Das soll unser Weg sein aus Gott, unser Leben aus Gott. Das soll die Auswirkung sein. Was für eine Wendung. Am Ende war es letztlich, wie man so schön sagt, eine Win-Win-Situation. Also diese Begebenheit stellt uns Christen auch immer wieder vor die Frage, wie verstehst du deinen Glauben? Hast du deinen Glauben nur ganz für dich? Das ist deine Sache, meine Privatsache. Den behalte ich für mich, mit dem kann ich, ja, da hole ich raus, was ich von Gott haben möchte. Oder ist dein Glaube die Möglichkeit, Werkzeug zu Gottes, zum Segen auch für dein Umfeld zu sein? Aus diesem, was dir Gott schenkt, in dieser geistigen Realität seiner Gegenwart, überfließend auch in deine Umwelt zu wirken. Wie lebst du deinen Glauben? Aus einer lebendigen Beziehung mit Gott und seiner Realität oder eher aus den Bezügen dieser Welt und ihren Maßstäben und menschlichen Möglichkeiten? Die Fragen stehen immer wieder auch an uns, dich und mich. Wo ist dein Leben verankert? Und wie wirkt sich dein Glaube aus? Kannst du Licht und Salz sein? Ist das, was du von Gott geschenkt bekommen hast, wirksam, nicht nur für dich, sondern nach außen, deine Umfeld? Öffnet er die Augen der Menschen für die Realität Gottes? Eine Einladung, diese Realität Gottes in Jesus Christus zu erfahren und ihr auch in sein Leben hineinzulassen. Diese Fragen stehen da. Es sind wir immer gefordert, wie wirkt sich unser Glaube aus? Also die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, in welcher Welt lebst du eigentlich? Sie ist auf dem Hintergrund dieser biblischen Begebenheit sehr wohl eine Frage, die wir uns Christen immer wieder stellen müssen. Ja, wir leben mit dieser unsichtbaren Welt, wir leben mit der sichtbaren Welt, wir leben mit der Realität Gottes über uns. Er hat uns in Jesus Christus seine Realität, und das dürfen wir als Christen bekennen, seine göttliche Realität in unser Leben hinein geschenkt. Das ist nicht nur um uns herum, sondern in Christus sind wir lebendig geworden, wie wir es heute auch mit der Taufe zum Ausdruck gebracht haben. Neues Leben. Da ist Gottes Realität in unser Leben gekommen. Er wacht über uns. Er steht über unseren Nöten und Sorgen. Er steht um uns und begleitet unser Leben. Er ist Schutz und Schild. Fürchte dich nicht, zahlreich sind derer, die bei uns sind. Da steht die Frage, was machen wir damit? Was machen wir daraus? Wenn Gott in deinem Leben deine ganze persönliche Realität geworden ist, dann vertraue ganz auf ihn in allen Lebenslagen, in allen Begegnungen. Rechne täglich mit ihm und seiner Kraft. Nimm seine Zusagen in Anspruch. Weiß nicht nur darum, sondern beweg dich im Leben in dieser Realität Gottes, dass sie dir zur Kraft und zum Segen und zum Zeugnis auch für deine Mitmenschen wird. Nimm diese Zusagen in Anspruch zum Segen deines Lebens auch für deine Mitmenschen. Sei dir deiner Stellung in Christus bewusst. Nichts kann dich aus Gottes Hand reißen. Und daraus kannst du auch ins Leben gehen. Lebe deinen Glauben offensiv. Nimm deinen Glauben nicht einfach nur für dich als ich habe was, sondern lass ihn wirken. Wirke dem durch Gott, Gottes Kraft in deinem Leben. Und diene allen mit deinem Glauben zum Segen und zum Zeugnis der Kraft und der Liebe Gottes. In welcher Welt lebst du eigentlich? Vielleicht sitzt du aber auch da heute Morgen und stellst dir die Frage auch ganz persönlich, in was für einer Welt lebe ich eigentlich? Ich komme mit meiner Welt eigentlich gar nicht mehr klar. Ich habe alles Mögliche bis über den Kopf. Ich habe Unruhe, wenn wir die Nachrichten schauen, alles macht mir Angst. Aber auch meine innere Welt ist durcheinander und belastet mich. Und dann fragst du vielleicht, ja, wie komme ich da wieder raus? Und wo ist Licht, Lichtblick, Ausweg? Wo kann ich hin? Kann ich nur sagen, Jesus Christus lädt dich ein, in seine Welt zu kommen, teilhaben an seiner Welt, an seiner Realität, Antworten zu finden auf die Fragen, die dir in deinem Leben bewegen. Wir haben alle Gelegenheit, auch wenn du heute Fragen hast dazu, auf uns zuzukommen, auf die Ältesten, auf den Robert oder auf den Eugen, Fabian. Wir sind gerne zum Gespräch bereit. Wenn Gott dir das Angebot macht, seine Realität zu erkennen, zu erfahren, dann hast du Gelegenheit, dieses Angebot heute anzunehmen. Und damit wünsche ich euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche von Gott getragen. Amen.